Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Es gibt so ein paar Fotografien aus der Popgeschichte, die sind schon allgemeingut. Im Zweifelsfall hat sie jeder schon mal gesehen. Und fast immer sind es Bilder von Künstlerinnen und Künstlern der 60er und 70er Jahre. Janis Joplin mit Sonnenbrille und Strähnchen auf schwerem Motorrad. Jimi Hendrix entrückt in einer Rauchwolke. Oder diese Nahaufnahme von Jim Morrison mit nacktem Oberkörper, die Arme ausgebreitet wie der Gekreuzigte. Der Blick, tja, abweisend, fordernd oder einfach nur rätselhaft? Genau heute, vor 50 Jahren, am 3. Juli 1971, ist der Sänger der Band The Doors in Paris gestorben, im mythosträchtigen Alter von 27 Jahren, wie so viele Stars seiner Generation und folgender Generation. Bis heute verkaufen sich Doors-Alben in hohen Auflagen. Bis heute ist Jim Morrison eine faszinierende Figur. Auch für die Rolling Stone-Redakteurin Birgit Fuß. Sie hat eine neue Morrison-Biografie geschrieben in der Reklamreihe 100 Seiten. Willkommen zum Corso-Gespräch, Birgit Fuß.
Ja, hallo, freue mich.
Frau Fuß, Jim Morrison wollte Dichter sein, wurde dann aber Rockmusiker. Er hat sich aber, soweit ich weiß, nicht unbedingt als Sänger gesehen. Wie gut oder auch stilprägend war denn der Sänger Jim Morrison Ihrer Meinung nach?
Also ich finde, dass Jim Morrison ein fantastischer Sänger war, vor allem aber auch eben fantastischer Frontman, Performer. Bei den Konzerten sieht man das, bei den Aufnahmen, die es gibt, dass der eben diese Poesie, die er ja hatte, so gut rüberbringen konnte. Und ich glaube, ja, er war auch kein schlechter Dichter, aber als Sänger war er auf jeden Fall weit überlegen.
Was zeichnet seine Stimme aus?
Es sind eigentlich zwei Sachen, die mich immer besonders berühren bei Jim Morrisons Stimme. Das eine ist natürlich das sehr Sinnliche, was er hat, was er immer hat, wenn er singt. Und das andere ist das, was Dunkles drunter liegt, was man nicht so richtig greifen kann, was auch schwer zu beschreiben ist. Aber es ist irgendwie schon klar, dass irgendwas Finsteres da auch noch da ist. Und das macht es so besonders und unterscheidet ihn auch von den vielen anderen großen Sängern der 60er Jahre.
Wie wird er wohl technisch gewesen sein? Wieso? Der Stimmumfang ist nicht so groß bei ihm, glaube ich, ne? Aber er hat schon so diese Nuancen, also schon so zwischen Raunen und auch durchaus Schreien, ne?
Ja, ich denke, bei Jim Morrison war es so bei den Studioaufnahmen, dass die Band überhaupt schon froh war, wenn er in dem Zustand war, in dem er ein paar Zeilen singen konnte. Also er war ja schon relativ bald einfach ein Schwerstalkoholiker. Und insofern können wir eigentlich froh sein, dass es überhaupt so sehr gute Aufnahmen von ihm gibt.
Sie beschäftigen sich seit Ihrer Jugendzeit mit den Doors und mit Jim Morrison. Welche Facetten an ihm haben Sie bei der Arbeit an der Biografie entdeckt, die Ihnen noch neu waren?
Ja, was mich diesmal eigentlich besonders interessiert hat, ist, man weiß ja sehr viel über Jim Morrison als Sänger, über diese 6 Jahre mit den Doors. Es war ja eine wahnsinnig kurze Zeit, in der unglaublich viel passiert ist. Mich hat schon sein Verhältnis zu Frauen auch sehr interessiert, weil man natürlich weiß, es gibt Pamela, mit der er immer zusammen war, aber es gab eben auch noch sehr viele andere Frauen. Und wie er sich da verhalten hat und wie das war, das fand ich mit auch am interessantesten, weil man da auch merkt, ja, auch wie jung er eben noch war und wie in manchen Bereichen auch unerfahren und wie schwer es sich getan hat, mit anderen Leuten in Verbindung zu treten.
Mit Patricia Keneally, die andere Langzeitbeziehung, ich das richtig verstanden habe, feierte er an einer Hexenhochzeit. Sie wurde später von ihm schwanger. Er wollte das Kind nicht, hat sie zur Abtreibung geschickt, ist nicht mal mit in die Klinik gegangen, Verzeihung. Aber mir schoss da eigentlich nur der Gedanke durch den Kopf, was für ein Vollidiot.
Ja, ich habe auch nie behauptet, dass Jim Morrison so sympathisch war. Es gibt sehr viele Aspekte an ihm, die problematisch sind. Natürlich hat er damit auch andere Leute verletzt. Ich glaube, sich selbst hat er allerdings immer am meisten verletzt.
Und diese Verletzung, es ist ja nicht so ganz klar, wo die herkommt. Da ist sicherlich das Vater-Sohn- oder Eltern-Sohn-Verhältnis ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, glaube ich, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also sein Vater war ja Marineoffizier und da kommt natürlich diese typische Armeekindheit, ständig umgezogen, keine richtigen Wurzeln geschlagen und so weiter. Wobei man sagen muss, das betrifft natürlich sehr viele Kinder und nicht alle werden dann später so ein Rebell wie Jim Morrison. Also da muss schon auch noch irgendwas in ihm gewesen sein, was weit über diese ganze Familiengeschichte hinausgeht.
Ich frage mich, wer hätte ihn retten können? Wäre er überhaupt zu retten gewesen?
Ich persönlich glaube, kein Mensch kann jemals einen anderen retten, wenn der nicht gerettet werden möchte. Und bei Jim Morrison, finde ich, ist es relativ deutlich, dass er auch keine Hilfe annehmen wollte. Die Bandmitglieder haben es ja versucht, vielleicht nicht immer auf die beste Art und Weise, aber es haben sehr viele Leute versucht, ihn zu einem leicht gesünderen Lebensstil zu ermutigen, sage ich mal. Er wollte das einfach nicht. Und ich finde, da muss man auch einfach anerkennen, das war seine Entscheidung. Und an der ist er letztendlich eben auch gestorben.
Das war mir nämlich auch nicht so klar. Sie haben ja da auch viele Bandmitglieder zitiert. Zum Beispiel John Densmore, den Schlagzeuger, der über diese Drogen- und Alkoholexzesse sagt, das war unser geheimer, unausgesprochener Pakt. Wir vertuschten, dass etwas nicht richtig war in der Band. Das könnte das zentrale Problem oder eines der zentralen Probleme auch gewesen sein, oder?
Ich denke zumindest, dass sie nicht wahrhaben wollte, wie schlimm es ist. Also ich glaube, die meisten war schon bei vielen Konzerten, sieht man das auch, war schon klar, dass Morrison sehr viel säuft und auch sonst vielleicht noch das eine oder andere nimmt. Aber wie schlimm es tatsächlich war und wie sehr ihn das ruiniert, ich glaube, darüber wollte keiner reden. Weil natürlich wollten sie, dass es weitergeht. Sie wollten ja nicht, dass ihnen ihr Sänger wegstirbt und dann die Karriere vorbei ist. Es sollte ja immer weitergehen.
Er ist beeinflusst als Texter von Kerouac, der Jack Kerouac, der Beat-Literatur, möglicherweise auch Hesse. Sie schreiben, er war kein Intellektueller oder er war vielleicht kein Intellektueller, aber versuchte wenigstens einer zu sein. War er wirklich nicht?
Ja, ich sag mal so, für amerikanische Verhältnisse, wenn man bedenkt, dass er natürlich, er hat ja Film studiert, aber hat jetzt nicht klassisch, war jetzt nicht klassisch ein Geisteswissenschaftler oder so. Aber er hat sich eben für wahnsinnig viel interessiert und ich finde, das muss man ihm schon zugutehalten. Das finde ich auch nicht selbstverständlich, dass jemand von Kerouac bis Nietzsche wirklich offensichtlich auch sehr textsicher war. Das haben Freunde immer wieder erzählt, dass man konnte ein Buch rausziehen und sagen, hier, was steht denn darüber drin? Und dann konnte der ganze Passagen zitieren. Also er war schon sehr, sehr interessiert an allem.
Ich möchte trotzdem eine etwas, naja, abschätzige Bemerkung mir erlauben. Da gibt es diesen nie veröffentlichten Film, H.W. Wyon, American Pastoral. Nach eigenem Bekunden nur eine Aufwärmübung für etwas Größeres. Ja, etwas Größeres, das nie kam. Und ich frage mich, trifft das nicht am Ende auch so ein bisschen auf die ganze Karriere von Jim Morrison und den Doors zu? Also, dass es auch ein bisschen durch seine Aura im Grunde aufgewertet ist und die Band vielleicht auch ein bisschen überschätzt wird.
Nein, da muss ich sehr widersprechen. Und zwar, Entschuldigung, aber ich finde tatsächlich es sensationell, was die Doors in dieser kurzen Zeit am Werk hingelegt haben. Ich finde diese 6 Studioalben, da ist keines davon schlecht. Es gibt 1, 2, die mir nicht ganz so gut gefallen, in denen ich auch was auszusetzen habe. Aber insgesamt finde ich, das ist unfassbar, was denen in kurzer Zeit gelungen ist. Lieder, die ja wirklich auch immer noch da sind, die man immer noch hören kann, die nicht alt geworden sind. Das finde ich schon, ist eine wahnsinnige Leistung.
Sie sind in den 70er Jahren geboren, das heißt, Jim Morrison war schon lange tot, als Sie sich begonnen haben, für seine Musik zu interessieren. Das war aber dann schon der Fall, als Jugendliche ihrem Buch vorangestellt ist. Ein Foto von Ihnen Ende der 80er an seinem Grab auf Père Lachaise, also auch in meiner Klasse, wir sind ungefähr gleich alt, gab es Doors-Fans, aber eigentlich war das doch zu alte Musik für unsere Generation.
Bei Morrison ist es einfach so, dass ich finde, dass er für Teenager die perfekte Figur ist. Das ist einfach so. Es ist natürlich eine Projektionsfigur, man kann da alles hineinlesen. Es ist einerseits dieses Rebellische, dieses gegen die Eltern angehen, gleichzeitig natürlich diese Tragödie, wie er sich selbst ruiniert hat. Da steckt so viel drin. Ich fand es als Jugendliche einfach unglaublich faszinierend. Habe damals die Biografie, glaube ich, 3-mal hintereinander gelesen, weil ich gar nicht genug kriegen konnte von all diesen Geschichten, die es gab über Jim Morrison.
Heute, vor 50 Jahren, starb Jim Morrison in Paris an einem Herzstillstand, wahrscheinlich ausgelöst durch Medikamenten- und Drogenmissbrauch. Über seine Nachwirkung bis heute habe ich gesprochen mit der Musikjournalistin Birgit Fuß. Ihr Buch 100 Seiten Jim Morrison ist im Reclam Verlag erschienen. Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Fuß.
Ja, vielen Dank.